Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Danach hat man entweder vielleicht ein Unwohlsein, ist irgendwie, hat ein Völlegefühl, oder man hat das Gefühl, irgendwas hat gefehlt. Und dann entwickelt man einen Heißhunger oder man braucht dann unbedingt was Süßes, damit man sagt, jetzt bin ich erst richtig satt. Weil es hängt nämlich nicht mehr von der Menge ab, sondern manchmal tatsächlich, und so ist auch meine Erfahrung, wie ich das halt sukzessive immer mehr integriert habe, dass ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, heute brauche ich ja gar kein Dessert, weil ich einfach viel ganzheitlicher, alleine nur durch die Abstimmung mit den 6 Geschmacksrichtungen viel besser gesättigt war.
Herzlich willkommen bei Folge 47 von Verstehe Ayurveda, verstehe dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jadeflower Academy für Ayurveda. Diese Episode ist der Mitschnitt eines New Moon Talks. Das sind unsere kostenfreien Webinare, die monatlich stattfinden. Zu Gast war diesmal Ursula Melchhammer, zertifizierte Ayurveda-Köchin und Lehrende bei uns an der Jadeflower Academy. Worum geht's diesmal? Wie du die heimische Küche mit Ayurveda verbinden kannst. In dieser Session erfährst du, wie einfach und alltagstauglich Ayurveda wirklich sein kann. Auch mit Zutaten, die du bereits zu Hause hast. Ursula zeigt dir, dass es nicht darum geht, alles umzustellen oder exotisch zu kochen, sondern die Grundprinzipien zu verstehen. Welche Qualitäten haben unsere Nahrungsmittel und wie helfen sie uns dabei, unser inneres Gleichgewicht wiederzufinden? Ich wünsche dir viel Freude beim Hören.
Ja, auch von mir nochmal offizielles Hallo und herzlich willkommen zum heutigen New Moon Talk. Ich freue mich voll, dass so viele dabei sind. Also schön, dass ihr da seid. Danke für die Vorstellung. Und ja, wir haben jetzt die nächste Stunde gemeinsam zum Thema heimische und Ayurveda-Küche verbinden. Etwas, was ich ja immer wieder in meinen Workshops gefragt bekomme, ob das überhaupt möglich ist und vor allem wie. Und in meiner gesamten Arbeit ist mir immer ein Anliegen, dass man einfach zeigt oder dass ich vermitteln kann, dass Ayurveda nicht kompliziert sein muss oder genau ist und auch nicht exotisch. Und dem gehen wir heute auf den Grund. Wir haben das ein bisschen in 3 verschiedene Parts aufgeteilt. Wir schauen uns einmal gemeinsam an, was macht denn diese Ayurveda-Ernährung in ihren Grundzügen eigentlich aus? Also was macht sie so besonders und wie funktioniert sie? Und welche Grundprinzipien gibt es und warum diese sehr einfach mit unserer heimischen Küche verbindbar sind? Und danach gibt es viele praktische Tipps, wie man uns bekannte Gerichte einfach ayurvedisiert, heißt auch bekömmlicher macht. Und dann zum Schluss, wie die Ursula schon erwähnt hat, haben wir dann Raum und Zeit für eure Fragen. Vielleicht habt ihr schon Themen mitgenommen oder findet irgendwas spannend. Das besprechen wir dann am Ende dieser gemeinsamen Stunde. Also viele haben vielleicht schon ja eine Idee, was Ayurveda-Ernährung ist oder kennen sie schon ein bisschen näher damit aus. Die ayurvedische Ernährung ist ja in diesem gesamten Ayurveda-System so ein wichtiges Tool oder ein Instrument, weil wir einfach damit tagtäglich in der Hand haben, unseren Körper und Geist immer wieder in Balance zu bringen. Wir schauen im Ayurveda immer drauf, dass wir die Gesundheit bewahren und Krankheiten abhalten und wenn es zu Krankheiten kommt, dass wir die ohne Nebenwirkungen wieder mit wegkriegen. Und die Ernährung ist da einfach sehr, sehr essentiell, weil wir damit einfach immer wieder ausbalancieren können, was irgendwie nicht im Lot ist. Und das Schöne an der ayurvedischen Ernährung ist ja, Das, was ich ja so besonders super finde, es ist keine Diät. Also ich kriege das ja gerne gefragt. Ja, muss ich da auf was verzichten? Ist es so streng wie vegan oder glutenfrei oder so? Und das ist sie eben Gott sei Dank nicht. Also sie ist bunt, vielfältig, genussvoll, undogmatisch. Sie ist jetzt auch nicht fleischlos oder komplett vegan. Wir haben zwar sehr viel Vegetarisches, aber sie ist vor allem eines, nämlich auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst. Also sie richtet sich danach, wie es uns jetzt gerade geht, körperlich und mental. Also wir schauen da immer auf den aktuellen Ist-Zustand und vor allem auf unser Verdauungsfeuer. Das ist ja so ein zentraler Punkt. Das geht zu unserem Verdauungsfeuer gut, dann geht es uns gesamt gut, körperlich wie geistig. Und dabei schauen wir dann immer, dass man das im Ausgleich, also unsere Doshas ausgleichen mit den gegensätzlichen Eigenschaften. Das nennt sich auch Ausgleichsprinzip. Was bedeutet das jetzt? Also die Konstitutionstypen Vata, Pitta und Kapha sind euch vielleicht auch ein Begriff. Und die Kammer, die verbinden verschiedene Elemente und die Elemente bringen Eigenschaften mit und so auch unsere Doshas. Zum einen haben wir da mal das Vata-Dosha, das ist das Bewegungsprinzip in unserem Körper und es verbindet die Elemente Äther und Luft. Man kann sie deswegen dann durch Trockenheit, Kälte, aber auch Beweglichkeit beschreiben. Und bei Menschen sind so einfache Eigenschaften oder Erkennungsmerkmale, das ist eher dann ein schmaler Körperbau, jemand, der leicht friert, also Kälte empfinden, eine trockene Haut, kreativ, beweglich, unruhig. Und wenn wir uns jetzt dieses erwähnte Ausgleichsprinzip hernehmen, dann brauchen wir in der Ernährung hier warme, feuchte, nährende oder auch leicht verdauliche Nahrung, erdende Nahrung, also dass wir dieses luftige, kühle Vata-Dosha wieder auf den Boden bringen. Beim Pitta-Dosha, das zweite, das ist das vereint Feuer und Wasser und ist unser Transformationsprinzip. Also da geht es hitzig her bei Pitta. Es ist beschrieben mit Schärfe und Durchdringung. Menschen haben, die viel Pitta haben, haben einen so mittleren sportlichen Körperbau, eher ölige Haut, sind sehr zielgerichtet, klar, aber aufbrausend. Und damit das Pitta im Balance bleibt, braucht man hier dann zum Ausgleich eher kühlende, milde, sättigende und nahrhafte Speisen. Und beim dritten, beim Kapha-Dosha, das ist unser Stabilitäts- und Aufbauprinzip, das vereint Erde und Wasser, es bringt so Schwere und eher Unbeweglichkeit mit. Menschen, die viel Kapha haben, haben einen kräftigen Körperbau, eher feuchte Haut, ausdauernd, aber manchmal träge. Und da darf man dann wieder im Sinne des Ausgleichens mit leichter, trockener und anregender Nahrung arbeiten. Jetzt haben wir aber alle, also es gibt natürlich, meistens überwiegt eines oder zwei oder es ist irgendwas ein bisschen aus dem Lot, aber wir haben trotzdem alle Doshas in uns, weil wir ja alle Elemente in uns haben. Und deswegen schauen wir immer so genau, was ist denn, wie fühle ich mich denn heute? Also wie geht's mir gerade oder wie geht's meinem Verdauungsfeuer? Und diese Ayurveda-Ernährung ist eben sehr, sehr individuell. Also wir schauen da wirklich auf die aktuelle Verdauungs- und Stoffwechselkraft und auf unsere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, die sind sehr dynamisch. Also die verändern sich zum Beispiel über den Tag hinweg. Die verändern sich über die Lebensphasen, auch übers Alter können sie die verändern, durch äußere Umstände, aber auch im Laufe der Jahreszeiten. Und die Kunst ist halt, das Ganze immer wieder in Gleichgewicht zu bringen. Und dabei helfen uns wichtige Grundprinzipien im Ayurveda. Also für welche es tatsächlich keine, schon vorweg gesagt, keine exotischen Zutaten braucht oder komplizierte Rezepte. Im Gegenteil, nämlich ein sehr, sehr wichtiges Grundprinzip ist diese saisonale Ernährung.
Wie kann man, also erstmal in unserem Newsletter, da gibt es dieses Welcome-E-Book, da stehen die Doshas auch nochmal mit diesen Eigenschaften beschrieben und die Eigenschaften zum Ausgleichen. Und Ursula, wie machst du das zum Beispiel, dass du täglich schaust, was brauche ich heute?
Das ist zum Beispiel, also was jetzt dann mit der saisonalen Ernährung ganz schön kommt, weil ich gerade nämlich dann dazu sagen muss, man muss jetzt seinen Konstitutionstyp nicht genau wissen. Weil, also ich brauche nicht vorher X-Dosha-Tests machen oder schauen, passt das jetzt zu Vata, Pitta oder Kapha. Das ist unsere Basis, deswegen habe ich es jetzt am Anfang auch erwähnt. Aber wenn ich mich an die Saisonen richte und schaue, wie ist denn gerade draußen das Wetter beispielsweise, dann kann ich mich sehr gut an das anpassen und dem ausgleichen. Und das wäre zum Beispiel also heute, ja, eigentlich haben wir Mai, aber es ist irgendwie, fühlt sich eher an wie entweder im Übergang noch früher Frühling oder vielleicht sogar herbstlich, zumindest mir ist so kalt wie im Herbst. Und wenn man die Jahreszeiten so durchgeht, kann man die auch wieder eben zu diesen Doshas zuordnen und deren Eigenschaften. Im Spätwinter, Frühling, den wir jetzt gerade gehabt haben, da wäre eben dieses Kapha-Dosha vorherrschend mit seiner Schwere und da braucht es dann eben diese erwähnten anregenden, trockenen Zutaten und das gibt uns die Natur. Und die Natur lässt dann genau zu dieser Zeit Blattgemüse mit Bitterstoffen, alles was ausleitend ist, wachsen. Also Blumenkohl beispielsweise passt super zu Kaffee und zur Frühlingszeit, Brokkoli, Fenchel oder Grünkohl. Und auch saisonale Äpfel und Birnen oder auch Trockenfrüchte, also all das wäre zum Beispiel Kaffee. Das heißt, wenn ich mich an dem Ausgleichsprinzip orientiere, weil du mir gefragt hast, wie mache ich das? Beschäftige mich und bin im Ayurveda-Thema drinnen, aber wenn man das nicht ist und man weiß, diese Grundregel, ich gleiche mit dem, was gerade zu viel ist, aus und ich ernähre mich saisonal, bin ich super ayurvedisch unterwegs und habe das eigentlich schon, vielleicht machen das ja auch schon viele, hoffentlich sich nach den Saisonen zu richten, in den Alltag und in die heimische Küche integriert. Im Sommer, die jetzt ja schon so anklopft, wäre dann das Pitta-Dosha vorherrschend eben. Und das, wenn wir da wieder uns erinnern, das ist ja, ja klar, da ist uns alle irgendwie immer mehr warm und heiß. Und da braucht man einfach kühlende, erfrischende und milde Nahrung. Und auch hier hilft uns dann wieder die Saison, was da gerade gibt. Also zum Beispiel gibt es dann die Gurke. Die Gurke ist super kühlend und mild im Geschmack oder Zucchini und später dann auch mal Kartoffeln. Das ist alles super für Pitta oder auch süßes, reifes Obst wie Aprikosen, also Marillen, die dann kommen und Kirschen und auch Melonen. Melonen gibt es ja mittlerweile auch heimische, aber das ist halt ein super kühlendes Obst. Und im Herbst wäre dann halt das Vata-Dosha, das ich vorher schon erwähnt habe, das mit so sehr kalt und luftig und windig. Und weil das eben ja so viel in der Luft ist, wächst dann meiner Meinung nach ja nicht umsonst dann Wurzelgemüse. Alles, was aus der Erde kommt, das erdet dann dieses Vata-Dosha mit diesen Eigenschaften. Und auch süßes Obst, Trauben, späte Beeren, die es im Herbst gibt, also die sind alle super für Vata. Deswegen muss am Anfang da vielleicht so wie ja, was sind diese Doshas jetzt kompliziert klingen lässt, aber sie helfen uns halt durch die Eigenschaften auch wieder übers Jahr hinweg. Würden wir das jetzt nicht so machen, würden wir uns da entgegengesetzt dessen, was gerade bei uns wächst, also nicht saisonal ernähren und wir nehmen im Winter zu viel Gurke oder Melonen zu uns, dann kühlen wir uns und unser Vata nur noch mehr herunter. Das heißt, wir schreien quasi gerade nach einer Erkältung, sprichwörtlich, weil alles, was kühl ist, ist einfach fürs Immunsystem dann im Winter nicht zuträglich. Und umgekehrt ist es auch nicht super, wenn man zu viel Scharfes im Sommer essen würde. Also lassen wir uns nicht von einem Supermarkt leiten, von exotischen Zutaten, sondern bleiben in dem, was gerade zur Jahreszeit verfügbar ist, dann haben wir schon ganz viel Ayurveda mit der heimischen Küche verbunden. Also saisonale Ernährung ist so ein sehr, sehr wichtiges Grundprinzip, wo ihr ganz einfach die Ayurveda-Küche in eure Küche bringt. Da übergreifend passt dann super jetzt auch die Regionalität zusammen dazu, weil auch das, was gerade in der Region wächst oder in meinem eigenen Land, unterstützt eben diese Dosha-Balance, unterstützt unsere Verdauung, weil alles, was in unserem Umfeld wächst, mit dem sind wir einfach aufgewachsen, das haben wir in unserer DNA, das können wir dadurch dann auch besser verdauen. Und zudem haben frische regionale Zutaten einfach auch viel mehr Lebensenergie, wir nennen das auch gerne Prana. Und im Gegensatz dazu, Lebensmittel, die jetzt einen weiten Weg haben, die verlieren einfach über diese langen Transportwege an Energie und an Frische. Und da tun wir uns dann eigentlich auch wieder schwer, die gut zu verdauen. Und zudem kommen sie aus einem anderen Klima, mit dem wir einfach auch nicht verbunden sind. Was wieder eben dazu gehört, dass wir halt eben Ayurveda versuchen, so gut möglich im Einklang mit der Natur und unserer Umwelt zu leben. Also wir schaffen das sehr gut, eben was ich vorher gerade gesagt habe, wenn wir uns über die Saisonen mit regionalen Zutaten versorgen, dann ist es einfach für unser Wohlbefinden viel besser. Wir können halt hier, wo wir leben, in Mitteleuropa Äpfel und Wurzelgemüse viel besser verdauen als wie jetzt Papaya oder eine Mango. Und ich muss nicht, also man kann dann das nur weiterspinnen. Es geht nicht nur um Obst und Gemüse, sondern auch um Getreide und Hülsenfrüchte, die von aus unserem Land, also wo ich halt lebe, komme. Und da gibt's ja Gott sei Dank in unseren Regionen sehr viel. Hülsenfrüchte werden auch immer mehr angebaut, weil es einfach auch ja, gefordert wird oder besser möglich ist und weil sie so eine gesunde Proteinquelle sind. Und Getreide sowieso, aber auch wenn ich an Milchprodukte oder Fleisch denke, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich die regional beziehe von einem Biobauern bestmöglich, dann kann ich auch das wieder besser verdauen. Und ich habe durch dieses Grundprinzip der regionalen Ernährung auch wieder ganz viel Ayurveda schon mit der heimischen Küche verbunden. Also eigentlich ganz simpel. Das ist irgendwie nichts, was jetzt Ayurveda neu erfunden hat. Nur es hat es halt einfach, ja, das ist einfach nie aus dem Ayurveda weggegangen. Wir haben das vielleicht ein bisschen verloren, weil es
nicht. Ja, es richtet den Blick wieder darauf hin, auf das Einfache.
Voll, es sind diese wirklich simplen Dinge, die aber Ayurveda ausmachen und die nicht indisch schmecken müssen. Genau. Und trotzdem ayurvedisch sind.
Das war jetzt ein gutes Stichwort, indisch schmecken. Im Ayurveda, du hast ja schon ganz oft die Verdauung und es soll gut zu verdauen sein, erwähnt. Und da ist ja ein Weg, wie wir es im Ayurveda machen, die Gewürze. Wie kann man denn das machen?
Also wir haben dann noch auch bei den praktischen Parts, habe ich da noch mehr mitgebracht zum Thema Gewürze und wie die da zu Hause einsetzt. Wir arbeiten ja im Ayurveda mit 6 Geschmacksrichtungen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und ich überspringe jetzt da einfach bei mir auch nochmal, genau, weil das bringt mich schon zum nächsten zu diesen 6 Geschmacksrichtungen, weil ich glaube, das beantwortet auch deine Frage. Wir haben im Ayurveda das auch wieder verbunden, diese 6 Geschmacksrichtungen mit unseren Elementen und wir schauen einfach, dass wir diese Geschmäcker süß, salzig, sauer, scharf, bitter, zusammenziehend und astringierend, einfach sehr regelmäßig in ja mindestens einmal am Tag in eine Mahlzeit bringen. Das können wir einerseits mit Gewürzen machen, aber mit den einzelnen Zutaten auch. Der süße Geschmack, den ordnet man zum Beispiel Getreide, Reis, aber natürlich auch Datteln zu. Salzig liegt auf der Hand, Salz, aber auch Algen. Sauer wären eben alles, was säuerlich ist, Zitronen, Himbeeren, Essig oder Tomaten und die Schärfe haben wir im Ingwer, Chili oder Pfeffer. Bitter wäre Chicorée oder Kurkuma und zusammenziehend, astringierend sind zum Beispiel die Hülsenfrüchte. Das habe ich früher auch nicht gewusst, weil das finde ich, merkt man ja da nicht, wenn sie irgendwo gekocht sind. Granatapfel hat es auch oder unreife Banane oder auch Brokkoli. Und für uns im Ayurveda ist es deshalb so wichtig, dass man das also regelmäßig ausbalanciert zu uns nehmen, weil wir dann einfach ganzheitlicher genährt sind. Also wir nähren dadurch unsere Elemente im Körper und uns fehlt dann nichts. Da muss jetzt nicht irgendwie ein Geschmack vorherrschend sein, im Gegenteil, weil wenn man jetzt irgendwie ans Auswärtsessen denkt, ich finde, da überwiegt oft irgendwas. Also es ist entweder extrem würzig oder sehr scharf, salzig. Und danach hat man entweder vielleicht ein Unwohlsein, ist irgendwie, hat ein Völlegefühl oder man hat das Gefühl, irgendwas hat gefehlt. Und dann entwickelt man einen Heißhunger oder man braucht dann unbedingt was Süßes, damit man sagt, jetzt bin ich erst richtig satt. Weil es hängt nämlich nicht mehr von der Menge ab, sondern manchmal tatsächlich, und so ist auch meine Erfahrung, wie ich das halt sukzessive immer mehr integriert habe, dass ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, heute brauche ich ja gar kein Dessert, weil ich einfach viel ganzheitlicher, alleine nur durch die Abstimmung mit den 6 Geschmacksrichtungen viel besser gesättigt war.
Kann ich total bestätigen, ja.
Und du hast die Gewürze erwähnt, mit denen kann ich mir da auch helfen, weil eben Gewürze wiederum auch, die kann ich auch in diese Eigenschaften, in diese 6 Geschmacksrichtungen einteilen. Und ja, jede Küche funktioniert ja nicht ohne Gewürze. Das ist einfach so. Also einerseits von Fenchel, Koriander, Kardamom, Kümmel, Kreuzkümmel, Safran und Vanille, also alles, was wir eigentlich auch in der heimischen Küche verwenden. Und natürlich auch viele frische Kräuter, Petersilie, Basilikum, Rosmarin, alles, was man im Garten findet. Na, der Unterschied, finde ich, von Ayurveda und dem normalen Zuhause-Kochen ist, dass wir nicht nur auf den wundervollen Geschmack der Gewürze und Kräuter schauen, sondern ebenso auf die Wirkung. Also wir haben alle auch eine Wirkung, die sie mitnehmen und mitbringen, die Gewürze. Sie können beispielsweise Gerichte leichter machen. Sie können uns helfen, dass wir das Essen besser verdauen. Sie können natürlich auch was verstärken, aber auch ausgleichen. Und darauf schauen wir einfach immer. Und da finde ich jetzt gerade ein Beispiel, das jetzt im Sommer für uns alle wichtig wird und, glaube ich, viele von uns einfach lieben und auch dazugehören zur Sommerzeit. Und zwar ist das Grillen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, im Sommer ist ja eigentlich das Pitta mit der Hitze vorherrschend. Bräuchten wir ja eigentlich milde, kühlende Nahrung. So ein Grillabend oder Grillnachmittag, wie ja immer, der ist aber eigentlich genau das Gegenteil oder das Gleiche, was Pitta nämlich schon mitbringt. Also wir haben starke, kräftige Soßen, das Gemüse und Fleisch ist stark angegrillt und wir haben Tomaten, Paprika, aber vielleicht viel Chili. Also es ist alles eigentlich nur mehr erwärmend. Das macht ja hin und wieder kein Problem. Aber wenn ich jetzt schon Hitzezustände habe oder in einem richtigen Hochsommer, dann tue ich mir einfach mit dieser beschriebenen Grillsession nichts Gutes. Ich kann mir aber mit Gewürzen helfen. Es soll ja nichts Schlechtes sein, sondern im Gegenteil, es schmeckt ja lecker. Aber wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel alleine bei den Soßen, Chutney-Reiter, wie auch immer, dann mildere Kräuter oder Gewürze verwende, also zum Beispiel Koriander ist da super oder Kardamom, Kurkuma ist auch gut gegen Entzündliches und gegen die Hitze, dann kann ich da in dieser ganzen Grillmahlzeit schon wieder vieles ausbalancieren. Schauen, dass ich eine Gurke vielleicht dabei habe oder halt eine Zucchini, ganz was Mildes, Fenchel ist auch super. Und dann habe ich einfach dieses Übermaß an Pitta schon wieder super ausbalanciert. Also dieses Tipp vielleicht für die kommende Grillsaison.
Mhm. Das heißt, es geht eigentlich recht simpel, dass man mit dem Ausgleichsprinzip kann man auch beim Kochen arbeiten. Wenn man ein bisschen hinschaut, wie du gesagt hast, auch mit der Kochart, wenn was ganz scharf oder mit Hitze angebraten wird, dann bringe ich da nur mehr Hitze rein, ja.
Genau. Und wenn ich aber weiß, das tut mir nicht gut, dann schaue ich einfach, mit was kann ich es denn ausbalancieren. Ich kann mich ja von Tag zu Tag einfach so an dem orientieren, wenn ich jetzt am Vortag vielleicht einmal schweres Fleisch, ein Fleischgericht gegessen habe und sage, ja, okay, dann esse ich halt am nächsten Tag wieder viel Gemüse, dann bleibt das nicht so hängen. Also wenn ich das einfach über die Tage hinweg mir anschaue, also ich kann einfach sehr viel, wie gesagt, das Stichwort oder immer wieder ausbalancieren, das ist eigentlich das ganze Thema, dass wir einfach schauen, dass wir so gut wie möglich im Balance bleiben und das ist auch wieder dieses Werkzeug und was ich am Anfang gesagt habe, warum die Ernährung so eine Riesenrolle spielt und warum wir selber da so viel Gutes für uns tun können, wenn man das nur einfach ein bisschen beherzigt. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel mitgenommen, weil es, finde ich, so super in unsere Regionen passt und auch jeder kennt den, einen Apfelstrudel. Und wie man einen Apfelstrudel mit Gewürze über das Jahr hinweg, weil Äpfel sind so Obst, das man einerseits frisch, aber auch lagernd einfach regional immer beziehen können. Und im Winter zum Beispiel, wo ich ja vorher gesagt habe, Herbst, Winter, wo das Vata-Dosha vorherrschend ist, da ist Zimt super. Zimt ist sehr wärmend und Zimt kennen wir sowieso, glaube ich, aus vielen klassischen Apfelstrudelrezepten. Und im Frühling aber, wo wieder eben Kaffer mit der Schwere eher vorherrschend ist, da geben wir dann einfach ein bisschen Ingwerpulver zum Beispiel rein, weil das ist anregender, vielleicht auch nur Trockenfrüchte oder Rosinen, die passen super zur Kaffer-Frühlingszeit. im Sommer, das haben wir jetzt gerade gehabt, da reduzieren wir lieber die Gewürze oder bleiben bei kühlendem wie Kardamom, ein bisschen Vanille, man kann auch mit Safran arbeiten, das passt auch super zu Bitter. Und in dieser Übergangszeit, Sommer, Herbst, da brauchen wir beides, weil da ist Watte und Pitta hoch und dann nehmen wir einfach ein bisschen Zimt und Kardamom. Und so habe ich schon wieder ein für uns sehr bekanntes Gericht ayurvedisiert und automatisch bekömmlicher gemacht und orientiere mich da an dem Grundprinzip der Saisonalität. Genau. Ja, zu den Gewürzen gibt's nur total viel zu sagen. Also dieser Kümmel oder Kreuzkümmel, der macht ja Schweres leichter. Wir geben dies glaube ich, also so Kohlgerichte sind ja oft mit Kümmel, aber man denkt dann vielleicht nicht immer dran, dass uns die ja tatsächlich das Gericht nicht nur schmackhafter machen. Es passt ja einfach auch super zusammen und das hat noch einen tiefgehenderen Grund, nämlich eben, dass wir es dann besser verdauen können, dass unser Körper besser aufnehmen kann oder verarbeiten kann und uns einfach nicht schwer im Magen liegt und wir damit, dass der Genuss dann an oder nach bleibt. Kartoffeln sind ja auch so ein Thema, beziehungsweise Nachtschattengewächse, wo die ja dazugehören, Paprika, Melanzani und Tomaten, die jetzt dann auch bei uns Saison haben. Und vielleicht haben das manche schon mal mitbekommen oder ich kriege das auch immer wieder gefragt, ja, isst du überhaupt Nachtschattengewächse, weil die sind ja so verpönt im Ayurveda. Und ja, sie sind schwer verdaulich, sie bringen viel Säure mit und manche lassen sie vielleicht ganz weg. Ich finde einfach, sie gehören zu uns, sie gehören zum Thema Saisonalität und Regionalität, die gibt's einfach bei uns. Aber ich kann mir auch hier wieder mit Gewürzen helfen, damit sie eben nicht so viel Säure für uns haben. Oder ich schaue schon in der Zubereitung drauf, dass ich es einfach bekömmlicher zubereite. Ich habe da immer dieses Beispiel Pasta mit Tomatensauce, weil es einfach so leicht verständlich ist und das wirklich die meisten von uns mögen. Und da ist mein Tipp, dass man bei der Tomatensauce einfach darauf schaut, dass man wirklich das dann macht, wenn sie auch bei uns wachsen. Also wenn sie reif sind. Reife Tomaten haben schon viel mehr Süße, als wie welche, die wir von irgendwo herholen. Wenn ich dann nur weitergehen möchte, dann entferne ich die Haut und die Kerne, weil da steckt die meiste Säure oder das meiste genau drinnen und das kann ich dann nur rausnehmen. Ich schaue, dass ich es schonend und lange koche und Gewürze verwende, die diese Säure ausbalancieren, wie Koriander oder Kurkuma. Ich nehme dann auch noch frische Kräuter dazu, nicht nur zu Deko, wie das Basilikum, sondern tatsächlich einfach reingeben oder zum Schluss dann drauf und drunter geben. Und wenn wir uns die 6 Geschmacksrichtungen abseits von den Gewürzen wieder hernehmen, zum Beispiel ist das Getreide oder die Pasta, die bringt da schon den süßen Geschmack mit. Ich kann aber auch noch als Ausgleich für die sauren Tomaten auch noch etwas, also zum Beispiel vielleicht zum Schluss ein bisschen Honig oder Ahornsirup oder auch mal einen Rohrzucker. Das kennt man ja, glaube ich, auch und das macht Sinn. Nicht nur, dass es besser schmeckt, sondern eben auch bekömmlicher ist. Und mit Salz, Pfeffer und den sauren Tomaten, den erwähnten Kurkuma und den frischen Kräutern habe ich in einem Gericht auch wieder alle 6 Geschmacksrichtungen vereint. Und wer mag, kann dann nur Hülsenfrüchte dazugeben. Da wäre dann auch nochmal das Astringierende drinnen, das wir bei den 6 Geschmacksrichtungen schon gehabt haben. Also eigentlich auch wieder sehr einfach ayurvedisch gekocht.
Mm, eine Tomaten-Linsensauce schmeckt auch lecker. Dann hat man wieder die Komponente mit dabei und das Astringierende. Mhm.
Gibt es ein super Rezept auch ohne Tomaten, die noch Tomato Sauce mit Pasta auf der Jade Flower kennst du mir noch schon dann bei den Rezepten, die ist auch super als Ergänzung.
Unter Blog-Rezepte finden wir das, genau. Ja.
Was auch noch ein wichtiger Grundsatz, eine wichtige Grundregel ist, ist dieses Lebensmittel richtig zu kombinieren oder ungünstige Kombinationen zu vermeiden. Wir haben, ich habe am Anfang gesagt, wir sind nicht dogmatisch oder wir haben auch keine Verbote von einzelnen unverarbeiteten Zutaten, aber wir schauen einfach auf die Kombination, weil einzeln betrachtet kann das Lebensmittel zwar gut sein, aber in Kombination kann es uns schaden. Und zum Beispiel Milch wird im Ayurveda als eigene Lebensmittelkategorie gesehen und die ist am besten verträglich, wenn man sie warm genießt, zum Beispiel in Form von einer Gewürzmilch, von einer Schlafmilch zum Beispiel. Und die Milch verträgt sich beim Kochen mit nur wenigen Lebensmitteln, aber zum Beispiel mit Getreide oder Datteln. Mit was sie sich aber gar nicht verträgt, wären Eier oder saures Obst, Fleisch und Fisch. Das ist einfach für unseren Körper sehr schwer verdaulich. Wenn ich das hin und wieder mache, dann wird es jetzt kein Problem geben. Aber wenn das oft vorkommt, dann kann es sogar durch diese Unverdaulichkeit zu Stoffwechselrückständen kommen und irgendwann auch vielleicht zu Unwohlsein. Also da würde ich darauf achten, dass ihr das, eine Milch mit Salz ist einfach nicht sehr günstig, dass ihr das einfach vielleicht so ein bisschen beherzigt und mit in das eigene Kochen mitnehmt. Rohes Obst ist dann sicher gesund. Man muss natürlich auch dementsprechende Verdauungskraft haben, aber es ist nicht empfohlen aus Ayurveda-Sicht, dass man es mit anderen Speisen mischt, dass man rohes Obst am besten einzeln genießt. Zwischenmahlzeit, weil rohes Obst ist so leicht verdaulich und wird dann zu Gärungsprozessen führen, wenn man es kombiniert. Das heißt, wenn ihr in der Früh bei Müsli, Frühstücksporridge, gekochtes Obst dazu nehmt, also in Form von einem Mousse oder einfach mal gedünstete Früchte, dann ist es für euren Körper auch wieder bekömmlicher. Was auch nicht günstig ist, sind gegensätzliche Eigenschaften, also Speisen, wo Hitze und Kälte aufeinandertreffen. Oft ist es ja so, mir passiert das auch, dass man vielleicht zum Ofengemüse nur einen Joghurt-Dip macht und man macht den Joghurt-Dip dann irgendwie nur ganz schnell vorm Essen und das ist eigentlich alles nur sehr, sehr kalt direkt aus dem Kühlschrank. Also da würde ich empfehlen, dann einfach schauen, dass man es schon, wenn man dran denkt, früher rausnimmt oder zum Beispiel Sauerrahm als Ergänzung in einer Suppe nur als Topping. Einfach vielleicht, also nicht vielleicht, sondern wenn ihr dran denkt, schon früher aus dem Kühlschrank nehmen, weil das auch wieder einfach zu gegensätzlich ist und unserem Agni nichts Gutes tut. Ghee und Honig haben wir da auch noch drauf, nicht im selben Verhältnis. Das ist auch so ein Klassiker, das ist einfach auch unverträglich. Auf was ich noch näher eingehen möchte, weil das bei uns einfach sehr oft vorkommt, ist die Kombination verschiedener tierischer Eiweiße. Das stellt für unseren Körper einfach eine große Challenge dar, für unsere Verdauungskraft. Und man sollte einfach so gut wie möglich vermeiden, dass man verschiedene Eiweißquellen miteinander mischt. Also Eier und Käse oder Eier und Fleisch. Das passt einfach aus ayurvedischer Sicht sehr schlecht zusammen. Jetzt haben wir das aber total oft, zum Beispiel beim Frühstück, wo Salami trifft auf Ei und vielleicht ein Stück Käse. Also da würde ich empfehlen, dass ihr einfach so oft wie möglich dann euch nur für eines entscheidet. Oder auch auf einer Pizza ist sehr oft die Kombination mit Wurst und Käse. Und auch da vielleicht immer wieder dran denken, okay, was hat die Ursula im Top gesagt, was ist irgendwie besser bekömmlich? Und dann einfach mal sagen, okay, gut, halt entscheide ich mich nur, halt lasse ich vielleicht den Käse weg oder wenn Käse, dann die Wurst und mache einmal vielleicht eine vegane Pizza. Dann helfe ich mir, meinem Körper einfach, dass ich die Pizza nicht ganz streichen muss. Das ist ja auch nicht die Idee, aber dass ich mir so mit kleinen Tipps und Tricks einfach bekömmlicher zubereite.
Und bei der Pizza, ich muss das nur ergänzen,
ja, bitte.
Der geschmolzene Käse, der ist für die Verdauung extrem schwierig und ich mache immer, ich mache mir dann gern Feta drauf.
Ja, frische Käsesorten.
Genau. Genau, keinen gereiften Käse, wenn wir gerade von der Pizza reden.
Ja. Überhaupt, Thema Käse. Das habe ich mir auch noch notiert. Also Thema Käse, da, wir schließen ja keine Lebensmittelkategorien aus, aber wenn wir die Wahl haben, dann schauen wir eher, dass wir Frischkäse verwenden. Heißt eben, wie du schon erwähnt hast, ein Feta oder körniger Frischkäse, Cottage Cheese. Das ist einfach aufgrund dessen, dass da nicht schon so ein langer Reifeprozess ist, besser bekömmlich. Wir denken an der Camembert, der hat schon so viel auch Zähigkeit, das muss der Körper mal schaffen. Das ist zwar, schmeckt zwar nicht schlecht, aber wenn, dann bitte nehmt ganz viel Schärfe dazu. Gibt ja eh oft in Kombinationen zum Käse Chutney und das ist eigentlich genau die Idee dahinter, nicht nur, weil es lecker Kombination ist, sondern da ist ja auch oft was Scharfes dazu, macht sich vielleicht nur selber ein Chutney, dann ist der Käse auch bekömmlicher. Ja, was dann auch noch sehr spannende Regel oder ein spannendes Grundprinzip ist dann einfach, dass wir schauen, dass wir so vielfältig wie möglich unsere Teller gestalten. Also dass es nicht nur Kohlenhydrate sind oder vorwiegend Proteine. Das sind, finde ich, aktuelle Ernährungstrends ja fast schon sehr gefährlich, weil wir brauchen alles. Wir brauchen gute Kohlenhydrate, Proteinquellen, gesunde Fette und auch ausreichend Ballaststoffe. Und das macht das Teller bunter und das nährt uns auch besser. Vielen Gerichten, also ich finde das auch beim Auswärtsessen immer sehr schwierig, fehlt gern mal eine Komponente. Ich finde, es fehlen oft einmal wertvolle Proteine oder sowieso gesunde Ballaststoffe. Es gibt häufig Pasta mit Pesto, wo einfach nur eine Sättigung, das ist nur einfach für die schnelle Sättigung, aber absolut nicht ausgewogen. Und wenn man zu Hause kocht oder wenn man auch Essen isst, dann würde ich empfehlen, dass man sich vielleicht nur was dazu bestellt. Ich mache das manchmal ganz gerne, einfach um diese Ausgewogenheit besser zu schaffen. Und auch danach hat man einfach auch nicht so diesen Heißhunger, oder der dann vielleicht nicht direkt danach kommt, sondern später. Also man kann da sehr viel durch die Ausgewogenheit schon einfach wettmachen und diesen lästigen Heißhunger abhalten. Wir haben da auch nochmal eine Grafik mit, weil wir haben so ein idealtypisches Ayurveda-Komponentenmenü. Wir schauen, dass wir zumindest einmal am Tag, es ist am besten mittags, weil wir da die größte Mahlzeit zu uns nehmen sollten, wenn möglich, weil da unsere Verdauungskraft am stärksten ist. Und das besteht so klassisch aus einem Teil Getreide, einem Teil Proteinen, meistens einer Hülsenfruchtkomponente, dann verschiedenen Gemüse und je nach Saison, also Rohkost zum Beispiel im Sommer, im Winter eher weniger, weil wir die Rohkost im Winter nicht so gut vertragen. Und man kann dann noch einen Chutney dazu machen oder ein Reiter, das trägt auch nochmal alle 6 Geschmacksrichtungen in sich und dann noch ein kleines Dessert. Wenn man dann noch ein bisschen drauf schaut, dass die Konsistenzen unterschiedlich sind, kaubar, essbar, lutschbar, aber auch trinkbar, dann haben wir auch wieder ein ganzheitliches also Sättigungserlebnis. Dass das natürlich in dem Ausmaß nicht jeden Tag möglich ist, das ist ganz klar, aber wenn ich an meine Gerichte zu Hause denke, zum Beispiel, weiß nicht, ich mag gern Linsenleibchen mit Gemüse, dass man dann halt schaut, dass einerseits von den Gewürzen, dass ich die ausbalanciert verwende, dass ich, wenn die Leibchen eher trocken sind, dass ich mir nur eine Soße dazu mache, dass ich mir gegebenenfalls nur extra Gemüse aufs Teller gebe und die Linsenleibchen, zum Beispiel kann ich in die Leibchen Getreide reinarbeiten oder ich mache nur eine Getreidebeilage. Also das nur als Beispiel, dass das nicht immer diese vielen Komponenten sein müssen. Aber dass man einfach schaut, dass man das, was vielleicht jetzt fehlt, nur dazu nimmt. Es geht dann einfach dauerhaft besser damit. Und jetzt habe ich nur das Thema Brot, aber das Thema Brot ist ein Riesending, das kriege ich immer wieder gefragt, weil im Ayurveda hat es ja einfach nicht so diesen Stellenwert, wenn überhaupt, das wird eher oft negativ behaftet. Das ist ja nicht in deren Kulturkreis so wie bei uns. Und es ist einfach auch so, dass ein Brot schwer verdaulich sein kann. Vor allem dieses schnell gebackene, ewig verfügbare im Supermarkt. Aber Brot gehört zu uns. Das darf man einfach auch nicht. Das ist einfach so, dass wir mit dem aufgewachsen sind und das eine große Wichtigkeit hat. Aber ich kann mir auch das Brot eben durch verschiedene Dinge wieder bekömmlicher machen. Einerseits schon eben mit langzeitgeführtes Brot, mit einer hohen Qualität. Was auch spannend ist, ist, dass es vielleicht klingt toll, wenn verschiedene Getreidesorten drinnen verarbeitet sind, aber das tue ich, ist dem Körper dann auch nicht so zuträglich. Also ich schaue vielleicht, dass es eine Sorte ist, maximal zwei, weil wieder jede Getreidesorte einfach einen unterschiedlichen Verdauungsvorgang hat. Vollkorn ja, wenn ich aber Probleme mit Körnel habe, dann schaue ich, dass das am besten geschrotet ist. Dann tue ich mir auch wieder leichter, das aufzunehmen. Und ein Klassiker-Tipp ist, das Brot zu toasten, weil ich entziehe dem Ganzen eben diese Luft und die Zähigkeit, diese schleimig Schwere. Und es ist dann auch noch warm, also auch wieder besser für den Körper aufnehmbar. Also bei der nächsten Brotzeit, Jause oder beim Brunch, einfach gerne mal ein Stück Sauerteigbrot toasten und auch ausprobieren, wie es dann damit geht. Also vielleicht spürt, also ich finde, man spürt es dann sofort, dass das dann einfach anders im Magen liegt. Aber das mal so als Tipp mitzugeben, man kennt eh jeder auch ein Toastbrot, aber vielleicht einfach, wenn man das noch nicht so intus hat, dann kann man das auch in die heimische Küche mal einfach mitnehmen und man muss das nicht streichen. Das gehört einfach zu uns dazu. Genau.
Du hast noch mehr Beispiele mitgenommen, gell? So typisch.
Ja, also ich kenne da, genau, das Schnitzel habe ich mir auch noch aufgeschrieben, weil das Schnitzel.
Bitte, ich wollte gerne, dass du das noch teilst.
Also, ein Schnitzel kann ich euch nicht ayurvedisch gesund zubereiten. Aber wenn ich ein Schnitzel bestelle oder ein Schnitzel zu Hause mache, dann nehme ich mir wieder diese Komponenten in Erinnerung und schaue, dass ich mir einfach eine gute Gemüsebeilage dazu nehme. Also gedünstetes Gemüse, das am besten wenig gesalzen, einfach ein mildes gekochtes Gemüse, also Ergänzung mal zum Schnitzel. Das Schnitzel, das wird ein bisschen kleiner, das überlagert nicht das ganze Teller, das ist auch schon mal besser. Dann kann ich mir zum Beispiel, finde ich halt, in den Teig auch milde Gewürze geben. Ich werde das Ganze jetzt nicht gesund zubereiten, aber Korianderfenchel, der nicht hervorsticht, kann ich mir auch in den Panierteig geben. Und anstatt der übersüßen Preiselbeermarmelade, ein selbstgemachtes Chutney zum Beispiel. Und ja, oder wenn ich auswärts ein Schnitzel kriege, dann soll ich vielleicht noch ein Beilagengemüse dazu bestellen und ja, Getreidekomponente. Die Kartoffeln passen eh super dazu. Also somit wäre ein Schnitzel ein ayurvedisches.
Ja, und die Menge macht's, oder?
Und wie du genau, die Menge, die Relation.
Okay.
So zum Schnitzelthema. Ja, na, man kann da ewig weiter reden und ayurvedisieren. Vielleicht habt ihr ja auch dann jetzt nur Fragen. Ich hoffe, dass so diese letzten 45 Minuten, glaube ich, haben wir jetzt gesagt haben, dass wir wahrscheinlich oder viele von euch schon ganz viel Ayurveda zu Hause habt, dass die Ayurveda-Küche und die heimische Küche super zusammenpassen und verbindbar sind. Nur ohne, dass ich Curry koche oder ein Dal machen muss. Also natürlich, das gehört auch dazu, aber wir haben ja heute das Thema heimische Küche und ich finde mit diesen kleinen Tricks, mit den Grundregeln, wenn man die mal so ein bisschen beherzigt hat und verstanden hat, das sind echt nur Basisinfos, aber sehr essentielle, dann kann man die heimische Küche super mit Ayurveda verbinden.
Danke, Ursula. Ich finde es auch super entspannend, dass man im Ayurveda mit dem Ausgleichen, wie du gesagt hast, beim Käse zum Beispiel, dann gut Pfeffer dazugeben, damit es leichter zum Verdauen wird. Also wenn man ans Verdauungsfeuer denkt und die gegensätzlichen Eigenschaften, dass man da schon ganz viel machen kann. Man muss gar nicht irgendwie weit hergeholt denken.
Ja.
Und wir haben es ja in unserer heimischen Küche auch, dass der Schweinsbraten, da ist ganz viel Kümmel dabei zum
genau.
Beispiel.
Genau, ja, das macht alles einfach Sinn. Und jetzt hat man dann nur ein bisschen die Information wieder oder man holt sie es wieder hervor, weil man denkt dann oft im Tun, im Täglichen ja nicht mehr dran, sondern sagt, ja, das gehört ja zum Rezept, aber oder macht das was mit mir, wenn ich das jetzt zu mir nehme oder wie fühle ich mich? Ich habe irgendwie eine Hitze in mir und ich mag aber trotzdem einfach gern Tomaten. Ja, aber vielleicht schaut man dann durch dieses Wissen wieder anders drauf und sagt, na, also heute entscheide ich mich dann vielleicht doch für die Gurke, weil diese Entzündungszustände ich dann mit dem Essen dann wieder nur noch mehr fördere. Also solche, es ist wirklich dieses eigene, ja, ein Handwerkszeug, ein Werkzeug, das man halt super für sich und seine Gesundheit täglich einsetzen kann.
Ihr Lieben, jetzt ist dann Zeit für, also jetzt dürft ihr dann gerne eure Fragen stellen. Bevor wir jetzt in die Fragenrunde gehen, möchte ich euch noch auf nächste Veranstaltungen hinweisen. Den nächsten Kurs möchte ich euch auch ankündigen. Das ist unsere Ayurveda-Sommerreise. Die startet am 4. Juni und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Das ist diesmal ein 6-Wochen-Programm als Sommerbegleitung, wo es darum geht, dass wir im Sommer stabil bleiben. Da gibt es Ayurveda-Wissen, aber auch direkt anwenden im eigenen Alltag, dass man ins Spüren kommt, dass man wieder in seine Kraft kommt und stabil durch den Sommer geht und eben auch genau das lernt, wovon wir am Anfang gesprochen haben, dass man ins Beobachten kommt, wie geht's mir heute, was brauche ich und mein Körper und da eben auch selbstwirksam wird und ja ins Spüren kommt. Und auch wieder unsere intuitive Weisheit entfachen, die wir ja intus haben und ja dieses verborgene Wissen, was uns das Ayurveda wieder bringt, unsere Körperweisheit. Genau, da starten wir am 4. Juni. Wenn euch das interessiert, schaut auf unserer Website oder kontaktiert mich gerne. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein mögt. Ich habe jetzt schon zwei Fragen in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne in den Chat posten. Und Ursula, die erste Frage wäre, Brot ohne Mehl und Hefe, das passt doch, oder?
Ja. Also da hätten wir dann schon diese Themen, die ich vorher erwähnt habe, abgehakt. Genau, das passt. Im Ayurveda haben wir ja viele so Fladenbrote, wo eben Hefe und Germ nicht vorkommt. Das machen wir relativ frisch. Und das kann man einerseits mit glutenhaltigem Getreide machen, aber auch ohne. Und ja, nein, das passt auf jeden Fall. Bin das richtig verstanden. Genau, danke.
Und dann noch eine Empfehlung für deinen Kochworkshop.
Danke, Anja.
Kochworkshop ist wärmstens zu empfehlen. Ja. Danke, Anja. Dann eine Frage, abends am besten nur Gemüsesuppe, da habe ich leider immer noch Hunger. Was empfiehlst du da, Ursula?
Ja, nein, also das natürlich wird es am Abend sollte es leicht verdaulich sein, aber das muss nicht nur Suppe sein. Auch eben was Warmes, das kann ein Eintopf sein, das kann eine Getreidebeilage, also eben auch zum Beispiel die Suppe mit Chapatis, das wäre zum Beispiel so eine Fladenbrot-Variante. Hungern sollte man auf jeden Fall nicht. Wichtig ist, also dass es nicht zu viel ist und dass genug Abstand zum Schlafen ist. Aber mit Hunger schläft sich auch nicht gut. Also das muss nicht nur die Suppe sein oder Ofengemüse mit einer guten Soße dazu. Einfach eher mild, aber es soll einen schon auch sättigen. Genau.
Mhm. Gerste zum Frühstück als Porridge, muss man die schroten oder kann man die auch ganz kochen?
Na, die kann man schon auch kochen, wird eventuell, vielleicht kann man es auch über Nacht einlegen, es muss einfach gut gekocht sein, muss nicht geschrotet sein.
Mhm. Wie würdest du eine ausgewogene, vielfältige Brotjause gestalten?
auf jeden Fall, also neben dem erwähnten Thema Brot, würde ich schauen, dass es nicht nur Rohkost ist, sondern ich würde versuchen, was Warmes zu integrieren. Weil wir einfach im Ayurveda viel auf Wärme, auf warmgekochtes setzen. Also da, ich finde, zur Brotzeit kann man durchaus ja mal eine Suppe reichen. Oder eben Ofengemüse. Dann selbstgemachter Aufstrich ist super. Kann von Hummus bis was weiß ich, genau so kann ich da kann ich das gestalten. Schauen, dass man vielleicht einen Tee dazu trinkt. Also das wäre für mich so, wären so Anregungen, weil oft ist die Brotzeit ja einerseits diese vielen verschiedenen tierischen Eiweißquellen, aber sie ist jetzt sehr oft kalt. Und da einfach Wärme reinbringen und frisches Gemüse aus dem Ofen gedünstet, das mal als erste Empfehlungen dafür für ausgewogene Brotzeit, genau.
Mhm. Zum Thema schlechte Lebensmittelkombinationen. Die Lasagne, die passt ja dann eigentlich auch nicht, da ist ja Fleisch und Milch drinnen.
Ja, also hin und wieder ist das ja auch kein Thema, aber da würde ich dann einfach schauen, dass man manchmal einfach auch Gemüselasagne macht. Man kann auch, man kann zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt nicht regional, aber mit Cashews sehr gut arbeiten. Da kann man eine Cashew-Bechamel-Creme machen, dann würde nämlich das Fleisch wieder funktionieren. Ich kann einfach dann auch einmal diese Bechamel nicht machen und schauen, dass die Soße an sich flüssiger ist, damit man auch eine Cremigkeit zusammenbringt. Also ich würde nicht sagen nie, weil es das klassische Rezept ist, aber einfach da auch Varianten überlegen, mal eine vegane machen und halt immer schauen, ich finde, der Lasagne lebt da davon, dass sie sehr juicy ist, also und dann einfach mehr Soße, mehr Gemüsesoße, mehr, dann brauche ich die Bechamel vielleicht nicht, genau, nicht immer.
Ja. Mhm. Soll Reis oder Linsen oder Hirse immer vorher gewaschen werden und warum?
Ja und nein, also jein. Ja, ich würde jetzt schon sagen, waschen, weil einfach wir brauchen, also da kommt einfach viel auch mit und da tun wir uns dann schon mal was Gutes, wenn man das einfach mal wegwäscht. Man kann die Sachen ja dann noch einlegen. Wir öffnen nämlich dann auch noch die, wir kommen dann zu dem, was wir wirklich gut vertragen, einfach besser hin. weil so Anti-Nutrients genau, also die einfach nicht, die einfach nicht so bekömmlich sind. Also ich würde das einfach, würde das empfehlen, es kocht sich besser. Und ich habe dann schon mal was weggewaschen, was einfach nicht in unseren Körper gehört. Genau.
Dann heißes Thema. Wie viel Kaffee ist gerade noch vertretbar aus Ayurveda-Sicht?
Also das kann man so per se nicht sagen. Grundsätzlich ist Kaffee einfach anregend. Und ich würde mir da wieder die Doshas zu Hilfe nehmen, beziehungsweise würde einfach mal schauen, dass ich halt schauen, wie es mir geht mit dem Kaffee. Wie geht's mir nach einer Tasse? Wie geht's mir nach mehreren Tassen? Habe ich zum Beispiel sehr viel Water in mir? Also bin durcheinander, viel in der Luft. Dann für Water ist Kaffee einfach nicht so ideal. Für Pitta aufgrund der Säure auch nicht. Für Kaffee ist es eigentlich am besten verträglich, weil der so viel Stabilität hat. Also ich würde da einfach schauen, wie es mir geht. Natürlich, es ist nicht täglich oder nicht viel empfehlenswert, aber man kann es jetzt nicht mit eine Tasse ist nur okay für alle pauschal sagen oder drei gehen auch noch. Das muss man, da würde ich auch sehr schauen, wie es einem einfach geht. Ja, und wenn in der Früh, bitte schauen, dass man vorher mal ein Glas warmes Wasser trinkt, dass man das nicht direkt nach dem Aufstehen zu sich nimmt. Wir schießen da einfach unser Nervensystem, unseren Körper einfach mal so richtig hoch und das ist einfach zu intensiv. Also immer schauen, dass man vielleicht auch schon was im Magen hat und vor allem nicht zu kurz nach dem Aufstehen. Das ist die Empfehlung ausführlichst.
Die nächste Frage. Die Kinder lieben Joghurt mit Apfelmus. Bisher dachte ich, es ist ein Ayurveda-No-Go. Aber heute habe ich gelernt, dass gekochtes Obst mit Milchprodukten in Ordnung ist. Stimmt das?
Ja, nein, ich glaube, das habe ich vorher dann nicht so ideal erwähnt. Also es ist nur besser als wie mit Rohkost, was ich dann in der Früh beim Porridge zum Beispiel gemeint habe. Ich habe dann nur an Getreide gedacht, an Getreideporridge oder Getreidemüsli. Da ging das dann auch mit dem Apfelmus. Aber ja, wenn dann gekocht, auch, wie gesagt, es ist nicht ideal. Könntest du dich dann noch Gewürze dazugeben, Zimt zum Beispiel, dann entnehme ich dem Joghurt dann auch nicht dieses Kühlende, was ich vorher gesagt habe, das Schleimbildende. Genau, ich hoffe, das ist jetzt damit richtig beantwortet.
Was heizt das Agni am stärksten an? Ich trinke morgens schon warmes Zitronenwasser, trinke ja Pipali-Wasser am Tag und trotzdem ist die Verdauung träge.
Ingwerwasser wäre auch noch eine Möglichkeit, zum Beispiel in der Früh. Also anstatt dem Zitronenwasser. Und dann müsste man sich aber wahrscheinlich auch noch anschauen, wie so der Tag verläuft. Wir haben ein super, es gibt einen super Trink mit Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel. Ich weiß nicht, hast du den auch auf der Website? Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, aber ich glaube schon.
Ja, der ist auch drauf. Der Verdauungstee, glaube ich, steht.
Genau, der Verdauungstee. Der wäre nämlich, den könnten wir mal ausprobieren. Oder könntest du, ich habe es gerade nicht gesehen, woher die Frage kommt, könntest du mal ausprobieren über den Tag hinweg? Einfach, okay. Und funktioniert trotzdem nicht so gut. Okay. Da wären wahrscheinlich, dann liegt es wahrscheinlich nur an verschiedenen anderen Faktoren, aber das Ingwerwasser hast du auch schon ausprobiert. Das wäre vielleicht Empfehlung, weil Schärfe und warm, also das könnte in der Früh nicht zu scharf, das Ingwerwasser am besten, also wirklich kochen, einfach frischen Ingwer mit Wasser, circa 10 Minuten. Ich sage jetzt mal einen Liter und je nach Verträglichkeit der Schärfe einfach kochen lassen und dann mal das anstatt oder mit dem Zitronenwasser. Zur Zitrone kann man dann, zu Zitronenwasser oder Ingwerwasser kannst du dann auch noch ein bisschen Honig dazugeben. Das ist auch noch anregend. Ja, nicht ins heiße Wasser, leicht abgekühlt, das wäre auch noch eine Idee. Das haben wir gern in der Detox-Zeit, das regt den Stoffwechsel auch noch mal besser an. Honig ist da erlaubt, genau.
Dann nächste Frage, machst du deine Linsenburger immer frisch oder frierst du sie auch ein? Das würde sich sehr anbieten, dir auf Vorrat zu kochen.
Ja, das stimmt. Also das Thema Einfrieren ist auch wieder so eine Geschichte im Ayurveda. Wir schauen ja, dass es immer so frisch wie möglich ist. Einfrieren bringt dann eine andere Eigenschaft diesem Lebensmittel oder der Speise zu. Also die wird kühl und dann kommt es wieder raus und wieder warm. Es ist nicht ideal. Manchmal geht es einfach auch im Alltag nicht anders. Wenn es möglich ist, würde es fast eher dann einfach vielleicht eben nur im Kühlschrank vorbereiten. Überhaupt sagt man, dass man wenn dann vorkochen, Getreide und Hülsenfrüchte über eine längere Zeit. Also aufgrund der Frische ist es nicht empfehlenswert, es ist praktisch und manchmal auch, ich finde einfach generell besser als wie gekauftes, aber aus Ayurveda-Sicht ist Einfrieren einfach nicht, wenn man das häufig macht, nicht ideal. Spreche jetzt einfach aus den Empfehlungen, genau. Also ich mache sie frisch, ja. Aber es ist halt auch mein Thema und deswegen kann das nicht für alle gleich sein, aber es ist nicht empfehlenswert.
Soll ich meine geliebte Banane zum morgendlichen Haferbrei lieber als Zwischenmahlzeit zu mir nehmen? Ich nehme Haferdrink oder Mandeltrink in meinen Brei.
Wenn du sie in den Brei gibst oder dünstest, ist es nicht das Thema. Wenn du sie roh dazu isst, wäre es problematisch. Aber du kannst sie in den Brei integrieren, dass sie halt nicht mehr komplett roh ist, dann funktioniert es. Und sonst besser dazwischen. Und mit den Milchalternativen, das passt. Das ist nicht, die haben wieder andere Eigenschaften. Genau, das ist nicht dasselbe wie die Kuhmilch, die erwähnte.
Genau, da geht es um die Lebensmittelkombinationen. Ja. Also wenn man da mit Obst kombiniert, Mandel, Soja, das passt. Dann wie oft soll bzw. darf man die goldene Milch trinken mit veganer Milchalternative?
Also da gibt es jetzt keine Regel, da geht es auch wieder darum, wie viele Gewürze, vertrage ich die Gewürze, geht es mir gut danach, dann gibt es da keine Anzahlregel, keine Mengenregel, genau. So.
Ja, wunderbar, Ursula, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Ja.
Vielen Dank für die rege Teilnahme und die vielen Fragen. Dankeschön.
Ja, danke dir, Ursula, und danke euch allen fürs Dabeisein und dass ihr den Abend mit uns verbracht habt.
Danke.
Tschüss,
auch.
Bis zum nächsten Mal. Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.